darüber zu sprechen, wer wir sind und was wir wollen. Wo wollen wir hin als Gemeinde? Wer sind wir? Das ist wichtig, dass wir uns selber definieren oder dass wir uns von Gott definieren lassen. Dass wir nicht irgendwelchen religiösen Traditionen folgen, sondern dass wir unser ganzes Leben hindurch einfach mit allem, was wir sind, im Willen Gottes sind. Das Erste und das Allerwichtigste, was wir verstehen müssen und was wir niemals vergessen dürfen, ist, es geht um Jesus. Es geht nicht um mich und es geht nicht um dich, sondern es geht um ihn. Er ist das Zentrum. Er ist derjenige, um den sich alles dreht. Er ist der Wichtigste. Wir leben durch ihn und wir leben für ihn. Lass mich das nochmal sagen. Wir leben durch ihn und wir leben für ihn. Er ist das Zentrum. Um ihn dreht sich alles. Er ist unser Erlöser, unser Erretter, unser Heiler, unser Versorger. Aber über alles andere ist er unser König. Er ist unser Herr. Wir dienen ihm und wir folgen ihm. Und das trifft zu auf unser persönliches Leben. Und das trifft zu auf uns als Gemeinde. Das ist, worum es geht. Das ist, worum es geht für uns als Gemeinde. Und das dürfen wir niemals vergessen. Wenn wir dieses Zentrum verlieren, verlieren wir alles. Verlieren wir alles. Dann haben wir als Gemeinde keine Existenzberechtigung mehr. Er ist derjenige, um den es geht. Das heißt, auch als Gemeinde wollen wir nicht als erstes uns selber gefallen. Wir wollen überhaupt nicht uns selber gefallen. Das ist nicht unser Ziel. Dass wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wie toll sind wir, wie geistlich sind wir und was Leute alles für tolle Sachen bei uns erleben. Hey, willst du eine Begegnung mit Gott haben, dann komm zu uns. Du sagst, ach, ich dachte, es geht darum, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben. Absolut. Absolut. Aber wir klopfen uns dafür nicht auf die Schulter. Wir geben uns dafür nicht die Ehre. Es geht nicht um uns und wir wollen nicht uns selber gefallen. Wir wollen nicht uns selber gefallen und wir wollen auch nicht anderen gefallen. Das ist auch nicht der Fokus. Das heißt nicht, dass wir es darauf anlegen, Anstoß zu erregen. Das heißt nicht, dass wir es darauf anlegen, ein Ärgernis zu sein. Aber wir müssen uns im Klaren sein, das Evangelium ist anstößig seiner Natur nach. Das Evangelium ist anstößig seiner Natur nach. Das Evangelium ist provokativ seiner Natur nach. Leute haben Anstoß genommen an dem, was Jesus gepredigt hat, was er gelehrt hat. Leute haben Anstoß genommen an dem, was Paulus verkündigt hat. Unser Ziel ist es nicht, Anstoß zu erregen, aber wir haben auch keine Angst davor. Amen. Wir haben keine Angst davor, denn unser Ziel ist es nicht, möglichst vielen zu gefallen. Unser Ziel ist es, einem zu gefallen. Und das ist unser Herr Jesus. Das ist, worum es geht. Wir wollen ihm gefallen. Das ist das Zentrum dessen, was wir sind als Gemeinde. Und deswegen ist es auch nicht unser Ziel, hier die Plätze voll zu bekommen. Ich freue mich über jeden, der da ist. Ich freue mich über jeden, der kommt. Und wenn du all deine Freunde und Bekannten und Kollegen und Verwandten noch einlädst, hierher zu kommen, das ist absolut okay. Ich freue mich drüber. Aber es ist nicht, das ist nicht unser Endziel, hier die Plätze voll zu bekommen. Du sagst, ja, so viele Plätze gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Wenn ich alle meine Freunde und Bekannten mitbringe, reichen die Stühle nicht. Bring sie mit, wir finden einen anderen Raum. Ja? Wir finden eine Lösung. Der Raum ist nicht das Problem. Aber das ist nicht das Ziel von Gemeinde. Das ist nicht das biblische, das neutestamentliche Konzept von Kirche. Vielleicht sagst du jetzt, ach, das wusste ich noch gar nicht. Ich dachte, das wäre so. Wie kommen wir zu dieser Vorstellung? Wie kommen wir zu diesem Bild? Weil viele Gemeinden, viele Kirchen weltweit nach diesem Muster funktionieren. Daran wird der Erfolg einer Gemeinde gemessen. In vielen christlichen Kreisen. Wie viele Leute waren im Gottesdienst? Und wie hoch war das Opfer? Denn wir brauchen ja schließlich Geld, um den Laden am Laufen zu halten. So, daran wird der Erfolg einer Gemeinde gemessen. Wie unterscheiden wir uns dann von einem Business? Ja, der Erfolg eines Geschäftes wird auch dadurch definiert, wie viele Kunden hatten wir, wie hoch war der Umsatz. Die Gemeinde ist kein Business. Die Gemeinde ist kein Unternehmen. Die Gemeinde ist eine Familie. Und auch eine Familie hat Strukturen, auch eine Familie hat Ordnungen, aber eine Familie ist kein Business. So, das heißt, es ist nicht unser Ziel, hier die Plätze voll zu bekommen. Ich habe das letzte Mal schon so ein bisschen beschrieben, wie das so in vielen Gemeinden läuft, ja. Ich lade meinen Kollegen fünfmal ein und irgendwann kommt er dann doch tatsächlich mit. Ich sage, ja, das sind alles nette Leute. Es geht nicht so lange, es ist recht unterhaltsam. Die Musik ist nicht so langweilig und die haben eine tolle Kaffeemaschine. Ja, Kaffee-Vollautomat. So, das heißt, du kriegst kostenlosen Latte Macchiato. So, und dann endlich habe ich es geschafft und ich schleife ihn über die Schwelle. Und wir finden einen freien Platz und ich zeige ihm den Platz und sage, hier, das ist jetzt dein Platz. Setz dich hin, jetzt bist du da, jetzt bist du angekommen, jetzt wird alles gut. Jetzt kommst du nächsten Sonntag wieder und setzt dich wieder hier hin. Und wenn alle aufstehen, stehst du mit auf. Wenn sich alle hinsetzen, setzt du dich mit hin. Wenn alle singen, dann darfst du gerne mitsingen, wenn du möchtest. Und dann sind wir einer mehr. Und wenn es dir dann hier richtig gut gefällt, dann bringst du dann noch jemand aus deinem Freundeskreis mit. Und dann wird der nächste Platz gefüllt. Wachstum ist was Gutes. Wachstum ist was Richtiges. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich predige hier nicht gegen Wachstum. Aber wir müssen die richtige Perspektive haben. Und deswegen habe ich mich entschieden, am Anfang dieses Jahres wieder uns zurückzubringen zu dem, wer sind wir und wo wollen wir hin? Das, was ich gerade beschrieben habe, und so, das ist, wie viele Kirchen, wie viele Gemeinden funktionieren. Und wir können das beschreiben mit dem Wort Komm-Struktur. Eine Komm-Struktur. Komm zu uns. Komm zu unseren Veranstaltungen. Das ist der Hauptfokus. Aber eine Komm-Struktur fördert immer auch eine Konsumentenmentalität. Das hängt alles zusammen. Eine Konsumentenmentalität, genauso wie dieses Business-Denken, das irgendwo gemeinen Business ist. Ja, also das heißt, ich komme jetzt hierher, Suhl ist ja nicht so groß und das ist so von der Angebotspalette das, was mir am besten gefällt. Aber das Problem ist, wenn irgendwo, gar nicht so weit von hier, dann die nächste Gemeinde aufmacht und die haben coolere Musik und der Prediger ist dynamischer und sie haben vor allen Dingen noch bessere und coolere Präsentationen. Die Predigt ist dann sogar mit Videos unterlegt, ja, Multimedia. Ja, da gehe ich doch lieber dann dorthin. Ja. Oh, und dann müssen wir uns was einfallen lassen, um unsere Kunden bei der Stange zu halten. Komm-Struktur. Das ist nicht, wer wir sein wollen. Das ist nicht, was wir sein wollen. Weißt du, Jesus hat sich nicht davon beirren lassen, als ein Großteil seiner Nachfolger weggegangen ist, weil ihnen eine Predigt nicht gefallen hat. Jesus hat nicht gesagt, oh, entschuldigt bitte, das habe ich zu hart gesagt, kommt doch bitte nächsten Sonntag wieder und ich erkläre euch das alles. Ja? Er hat sich davon nicht beirren lassen. Unser Ziel ist es nicht, anderen zu gefallen, sondern unser Ziel ist es, ihm zu gefallen. Und indem wir ihm gefallen, werden wir für andere attraktiv. Ja? Indem wir ihm gefallen, werden wir für andere attraktiv. So, das heißt, mein erster wichtiger Punkt, ich habe das letzte Mal schon mal gesagt, hör dir die Botschaft vom letzten Sonntag noch mal anfallen, wenn du nicht da warst. Ich weiß gar nicht, ob sie schon online ist, aber bald. Unser Ziel ist es nicht, eine Komm-Struktur zu entwickeln, sondern eine Geh-Struktur. Und ich habe gerade schon gesagt, eine Komm-Struktur ist immer verbunden mit einer Konsumentenmentalität. Pastor, segne mich, wenn du kannst. Eine Geh-Struktur ist verbunden mit einer Dienermentalität. Ja, wo kann ich Menschen dienen? Wo kann ich Menschen dienen? Wo möchte Gott durch mich der Not anderer Menschen begegnen? Wo können Menschen durch mich berührt werden mit Gott? Wo können Menschen durch mich eine Begegnung haben mit Gott? Das ist das, was wir sein wollen. Das soll unser Fokus sein. Nicht Komm-Struktur, sondern Geh-Struktur. Nicht Konsumentenmentalität, sondern Dienermentalität. Du sagst, ja, aber ich dachte, es geht jetzt nur um Jesus. Ja. Und weil wir uns auf ihn fokussieren, tun wir das, was er uns sagt. Das Wort Gottes oder Jesus selbst hat gesagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich kann nicht sagen, Jesus, ich liebe dich, ich gehöre dir, ich folge dir nach. Alle anderen sind mir Schnurzpiep egal. Seine Liebe und die Beziehung zu ihm bringt mich dahin, anderen zu dienen. Aber ich lebe nicht von dem Applaus der anderen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht, dass wir andere ignorieren oder so. Aber wir leben nicht von ihrem Applaus. Wir leben, was wir für sie tun, tun wir nicht, um Anerkennung von ihnen zu bekommen, sondern tun wir aus Liebe zu unserem Herrn. Im Übrigen auch das, was wir geben, auch von unseren finanziellen Ressourcen, tun wir nicht, um den Laden hier am Laufen zu halten, sondern wir tun das als erstes aus Liebe und aus Wertschätzung, aus Dankbarkeit für unseren Herrn. Und wir tun es im Glauben, weil wir wissen, dass er unser Versorger ist und dass wir nicht zu kurz kommen werden, wenn wir sein Reich unterstützen. Jesus hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Du sagst, ja, Pastor, Moment mal jetzt hier mit G-Struktur und so weiter und so fort. Heißt das, wir machen jetzt keine Gottesdienste mehr? Wir kommen jetzt nicht mehr hier sonntags zusammen oder wie ist das zu verstehen? Wie meinst du das? Wir schaffen, sei ganz entspannt. Wir schaffen den Gottesdienst hier nicht ab. Okay? Alles gut. Wir schaffen den Gottesdienst nicht ab, aber wir müssen ihn definieren. Was ist das hier? Und warum machen wir das? Diese Veranstaltung, dieser Gottesdienst am Sonntagmorgen ist als erstes ein Familientreffen. Es ist ein Familientreffen, wo Gläubige zusammenkommen, die verbunden sind durch Jesus Christus und wo Gläubige ermutigt werden, erfrischt werden, ermahnt werden eventuell und vor allen Dingen ausgerüstet werden. Das ist, was wir hier machen. Ich sage es nochmal, es ist kein Unterhaltungsprogramm. Den Anspruch haben wir nicht. Sondern Gläubige sollen ermutigt, erfrischt, ermahnt und ausgerüstet werden. Und das geschieht als erstes dadurch, dass wir eine Begegnung mit Jesus haben. Dadurch, dass wir ihn anbeten, dadurch, dass wir uns auf ihn ausrichten. Und als zweites dadurch, dass wir sein Wort hören. Deswegen sind das die beiden wichtigsten Elemente in unserem Gottesdienst. Eine Zeit des Lobpreises und der Anbetung und die Verkündigung des Wortes Gottes. Das Wort Gottes soll uns ermutigen, das Wort Gottes soll uns aufbauen, das Wort Gottes soll uns erfrischen und das Wort Gottes soll uns vor allen Dingen ausrüsten. Manchmal haben wir so eine komische Vorstellung und wir haben Errettung noch nicht wirklich verstanden. Wenn wir wirklich errettet sind, das heißt, wenn Jesus der Herr unseres Lebens geworden ist, wenn wir ihn eingeladen haben, in unser Leben zu kommen, und wenn wir diese Vergebung empfangen haben, dann hat sich was grundsätzlich geändert. Die Bibel sagt, denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir sind nicht Kinder Gottes unserer natürlichen Geburt nach. Die Bibel sagt, dass wir unserer natürlichen Geburt nach Sünder sind. Kinder der Sünde, Sklaven der Sünde. Aber dadurch, dass wir ihn aufnehmen, kann sich grundsätzlich in unserem Leben was ändern. Und wenn wir ihn aufnehmen, wird sich grundsätzlich in unserem Leben was ändern. Denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, das Privileg, Kinder Gottes zu werden. So, jetzt sind wir die Kinder Gottes, jetzt sind wir mit Gott verbunden. Das heißt, es gibt keinen Mangel mehr. Es gibt keine Not mehr. Es gibt keinen Grund zur Angst mehr. So, das heißt, wir kommen nicht zusammen und sagen, oh Gott, segne mich, segne mich, segne mich. Gott, ich brauche das. Wenn das noch unsere Mentalität ist, haben wir nicht verstanden, was Errettung wirklich ist. Schau, der Fokus ist nicht, oh Gott, segne mich, oh Gott, Gott, gib mir, sondern der Fokus ist, Herr, öffne meine Augen und lass mich sehen, was mir gehört. Lass mich sehen, lass mich erkennen, was du für mich erworben hast. Lass mich sehen, lass mich erkennen, welche Segnungen und Privilegien mein Teil sind als Kind des himmlischen Vaters. Und dann leben wir darin, voller Kühnheit. Das ist, was die Bibel Glauben nennt. Und wir lassen uns von keiner Situation, von keinem Umstand, von keinem Krankheitssymptom, von nichts davon irgendwo irre machen. Ich bin ein Kind des himmlischen Vaters durch Jesus Christus. So, und ein wichtiger Aspekt ist, dass ich mehr davon erkenne, dass ich mehr davon wahrnehme, dass ich mehr davon entdecke. Ich vergleiche das gerne mit so einem modernen Smartphone. So, die meisten von uns haben so ein Ding. Ja. Und, ist jetzt ein Bild drauf von meinem Enkel. Jetzt kann ich mich darüber freuen, denn jetzt trage ich, wo immer ich hingehe, wenn ich das Ding dabei habe, ein Bild von meinem Enkel mit mir. Ist das nicht schön? Und ich kann allen meinen Enkel zeigen, auf den ich so stolz bin. Schau mal, was für ein süßer Kerl. Ja, mein Enkel. Mein erster Enkel. Und das ist schön, das ist wunderbar. Aber weißt du was? Das Ding ist mehr als nur ein elektronischer Bilderrahmen. Ja? Das kann noch viel mehr. Man kann damit auch telefonieren. Man kann damit Nachrichten sich schicken. Man kann ins Internet gehen. Man kann gucken, wie das Wetter wird. Man kann das als Wecker benutzen, als Uhr. Es ist 11.28 Uhr, für alle, die sich wundern. Ja? Und dann hat das noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Weißt du, dass man damit seine Schritte zählen kann? Ja, dann weißt du, wie viel Fitness du jeden Tag verpasst hast. Und ich bin davon überzeugt, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, noch andere Apps gibt, die ich bis jetzt noch gar nicht entdeckt habe. Und weißt du was, mit dem Reich Gottes ist ganz genauso. Mit dem Reich Gottes ist ganz genauso. Da sind so viele Segnungen, so viele Möglichkeiten, so viele Aspekte drin enthalten. Paulus schreibt darüber, dass wir den Geist Gottes empfangen haben, damit wir die Dinge kennen können, die uns von Gott geschenkt sind. Das heißt, Gott hat sie uns schon geschenkt, aber solange wir nicht wissen, dass wir sie haben, werden wir sie nicht benutzen. Werden wir sie nicht in Anspruch nehmen, werden sie nicht real sein in unserem Leben. Kannst du das nachvollziehen? So, das ist unser Gemeindegottesdienst am Sonntagmorgen. Das ist ein wichtiger Aspekt. So, das heißt, wir kommen zusammen, um Gott anzubeten. Wir kommen zusammen, das Wort Gottes zu hören und ausgerüstet zu werden. Und gleichzeitig soll es ein Ort sein, wo Menschen Gott erleben können, wo Menschen die Gegenwart Gottes erleben können, wo Menschen berührt werden können von ihm. Das ist was wir nicht produzieren können. Aber die Bibel sagt, wo zwei oder drei, Jesus selbst hat es gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn er da ist, dann sollte das wahrnehmbar sein. Dann sollte es möglich sein, eine Begegnung mit ihm zu haben. Und das ist nicht schwer, das ist nicht kompliziert. Lass mich das mal rasch demonstrieren. Christian, komm mal bitte kurz nach vorne. So, Christian ist jetzt Jesus. Ja? So, er steht jetzt hier. Okay? Und ich bin jetzt hier und ich gucke mich um und die Leute erzählen alle, ja, man kann ja Jesus begegnen und so weiter. Aber ich merke das gar nicht. Ich sehe ihn gar nicht, ich spüre ihn nicht. Ich kriege nichts davon mit. Wahrscheinlich ist es irgendwie so eine eingebildete Sache oder irgendwo ist er ganz weit dort hinten da, auf der anderen Straßenseite, da oben auf dem Parkplatz oder irgendwo, wo ich ihn kaum sehe, wo ich ihn kaum höre. Aber das Problem ist nicht, dass er weit weg ist, so wie wir manchmal denken, so wie sich das für uns manchmal anfühlt. Das Problem ist nur, dass wir häufig die falsche Perspektive haben. In die falsche Richtung schauen. Seid ihr bei mir? Ja? Wir schauen in die falsche Richtung. Aber in dem Moment, wo ich mich demütige, wo ich mein Herz aufmache, wo ich sage, ich möchte dir begegnen. Und ich bestehe nicht darauf, dass ich sage, hier ist meine Richtung, das ist meine Perspektive, das ist meine Blickrichtung. Wenn du mir begegnen möchtest, dann musst du hier in diesem Radius irgendwo erscheinen. Sondern ich wende mich um Und plötzlich, wow, er ist da, er ist direkt vor mir. Er ist so real, greifbar, wahrnehmbar. Ich kann direkt mit ihm kommunizieren. Dankeschön, Christian. Das ist, worum es geht. Wir können ihm begegnen, wir sollen ihm begegnen. Menschen sollen ihn erleben. Lasst uns mal die Bibel aufschlagen, wenn du eine dabei hast, im Epheserbrief Kapitel 4. Hier ist nämlich das so ein Stück beschrieben, was ich gerade gesagt habe, dass Gläubige ausgerüstet werden sollen. Im Epheser 4, Epheser 4, ich lese ab Vers 11. Da heißt es, und er hat, hier ist von Jesus die Rede, er ist Jesus, er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Dieses Wort Hirte bedeutet Pastor. Ja? Das heißt, eigentlich bedeutet es als Evangelisten, andere als Pastoren und Lehrer. So, Gott hat Leute berufen in den vollzeitlichen Dienst, egal wie wir das jetzt nennen wollen. Vollzeitlicher Dienst, Klerus, keine Ahnung. Gott hat Menschen berufen in diesen Dienst und er hat sie gesetzt und er hat sie ausgerüstet dazu. Und im nächsten Vers lesen wir, warum. Zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Da sind jetzt hier viele fromme Worte drin. Lass mich ganz kurz erklären, wenn wir lesen zur Ausrüstung der Heiligen, dann haben wir auch manchmal so eine komische Vorstellung, wer sind die Heiligen? Auf alle Fälle wollen wir keine komischen Heiligen sein. Aber heilig wirst du nicht durch besondere Leistungen, durch eine besondere Frömmigkeit, durch besondere Werke, sondern heilig werden wir durch Jesus Christus. Er ist unsere Heiligung. Er hat uns rein gemacht. Er hat uns würdig gemacht, alle Segnungen, die Gott hat, für uns zu empfangen. So, das heißt, wenn du zu Jesus gehörst, wenn er dein Herr ist, dann bist du ein Heiliger. Nicht durch deine eigenen Leistungen, sondern durch seine Leistung, durch das, was er für dich getan hat. So, also wenn wir hier lesen zur Ausrüstung der Heiligen, dann spricht er von Gläubigen. Dann spricht er von Christen, dann spricht er von Gemeindemitgliedern. Denn dieser Leib ist auch ein geistlicher Leib, ja, damit meint er auch diese Familie, die Gemeinde. So, jetzt haben wir ein paar Sachen definiert, jetzt gehen wir zurück zu dem großen Bild. In dem Vers 11 hatten wir gelesen von diesen fünf Dienstgaben, diese Verkündigungsgaben, das sind die, die das Wort Gottes verkündigen. Wozu hat Jesus diese Gaben gegeben? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. In der Luther-Übersetzung heißt es, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. In der Zürcher Übersetzung heißt es, um die Heiligen auszurüsten für die Ausübung ihres Dienstes. Und in der neuen Genfer Übersetzung heißt es, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Dann geht es weiter in Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. In der neuen Genfer heißt es, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. So, in einer traditionellen Kirche, in einer traditionellen Gemeinde hat man dieses Konzept, derjenige, der angestellt ist, derjenige, der im vollzeitlichen Dienst ist, egal wie wir ihn nennen wollen, er tut das Werk des Dienstes. Das ist ja schließlich sein Job. Ja? Das heißt, es gibt ihn und dann gibt es so eine relativ kleine Gruppe Mitarbeiter, so das Musikteam, jemand an der Technik und so weiter. Und die tun das Werk des Dienstes und alles andere sind Besucher, sind Gäste, sind Konsumenten. Da sind wir wieder bei diesem, bei dieser Konsumentenmentalität, bei dieser Komm-Struktur. Aber wir sehen allein an dieser Bibelstelle, dass das nicht das Konzept des Neuen Testamentes ist. Das ist nicht das Konzept. Wozu sind die Verkündiger des Wortes Gottes berufen, die Heiligen auszurüsten für das Werk des Dienstes? Wer tut das Werk des Dienstes? Wer tut es? Wir, ja, die Heiligen, die Gläubigen, die Nachfolger Jesu, jeder von uns. Ja. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du bist in den Dienst berufen. Okay. Vielleicht wird es jetzt jemand ganz ungemütlich und sagt, ach, ich dachte, es ist hier einfach nur ein unterhaltsames Programm, aber dass es hier so verbindlich wird, damit habe ich nicht gerechnet. Aber das ist das Konzept des Neuen Testamentes. Ja? So, du kannst es vergleichen mit einer Fußballmannschaft. Damit eine Fußballmannschaft wirklich gut ist, damit sie effektiv ist, braucht sie den Trainer. Aber der Trainer ist am Ende beim Spielen nicht mit auf dem Platz. Der steht an der Seitenlinie. Diejenige, deren Aufgabe ist, das Spiel zu gewinnen, die Tore zu schießen, das sind die Spieler. Seid ihr bei mir? Ja? Und das Spielfeld ist nicht hier. Ja, wir treffen uns jeden Sonntagmorgen zum Spiel. Nein, wir treffen uns jeden Sonntagmorgen zum Training. Das Spiel findet da draußen statt, wo wir ihn repräsentieren, wo wir seine Liebe, sein Reich repräsentieren. G-Struktur, G-Mentalität. Das ist Gottes Idee von Gemeinde, das ist Gottes Konzept von Gemeinde. So, das heißt, wir verabschieden uns offiziell, spätestens heute Morgen, von diesem Bild. Der Pastor und ein kleiner Kreis von Mitarbeitern tut das Werk des Dienstes. Die machen alles, was getan werden muss. Ab und zu laden wir uns noch jemanden von außerhalb ein, so einen Evangelisten oder einen Lehrer. Aber die anderen sind alle schön brav passiv, bleiben auf ihren Stühlen sitzen und machen ansonsten nicht viel. Ja. Denn wer nicht viel macht, der kann auch nicht viel verkehrt machen. Das ist immer gut. Ja. Schau, wir müssen keine Angst haben, Dinge verkehrt zu machen. Wir müssen keine Angst haben, Dinge verkehrt zu machen. Genau, hier sitzt eines unserer jüngsten Gemeindemitglieder. Ja, jetzt habe ich den Namen vergessen. Hanna, genau, Entschuldigung, Hanna, ja, und zurzeit wird sie noch von Mama und Papa rumgetragen, aber eines der nächsten Ziele ist, dass sie irgendwann laufen lernt, ja, und wenn Mama und Papa ständig Angst haben, hoffentlich fällt sie nicht hin, dann werden sie nie erlauben, dass Hannah anfängt, auf eigenen Beinen zu stehen und zu gehen. Ja, ich meine, wenn wir nie ihr die Gelegenheit geben, auf eigenen Beinen zu stehen, wenn wir nie ihr die Gelegenheit geben, zu gehen, dann sind wir auf der sicheren Seite, dann kann sie nicht hinfallen. Boah, ein Glück, denn sie könnte sich ja wehtun, wenn sie hinfällt. Ja. Und das wollen wir ja nicht. Dann schreit es ja rum. Und wer mag schon schreiende Kinder? Aber das ist Teil des Lernprozesses. Wir müssen uns nicht davor fürchten. Wir müssen uns nicht davor fürchten, Fehler zu machen. Wir wollen natürlich keine Fehler machen. Wir legen es nicht darauf an, Fehler zu machen. Aber wir haben auch keine Angst davor. Bei dem, was Gott uns beibringen möchte, besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir Fehler machen im Lauf dieses Lernprozesses. Lass dich trotzdem drauf ein. Wir haben keine Angst davor, Fehler zu machen. Und wir verdammen hier auch niemanden. Ja? Wir verdammen niemanden, wir machen niemanden runter, wir machen niemanden fertig, weil er einen Fehler gemacht hat. Und wir tun nicht so, als ob wir geistlicher sind als unser Bruder, unsere Schwester, der vielleicht gerade einen Fehler gemacht hat. Okay? So, das ist die Kultur, die wir hier als Gemeinde haben wollen. So, das Konzept, was uns hier im Epheserbrief präsentiert wird, ist: Heilige werden ausgerüstet, Heilige werden trainiert für das Werk des Dienstes. So, was ist der Dienst der Heiligen? Was ist das Spiel? Ja, kein Spieler möchte auf den Platz geschickt werden, ohne die Regeln zu kennen. Spielen wir jetzt Handball oder spielen wir Fußball? Ja, kein Spieler möchte auf den Platz geschickt werden, ohne zu wissen, was ist denn jetzt meine Seite und was ist die Seite des Gegners, in welches Tor muss denn der Ball jetzt? Also was ist das Werk des Dienstes? Was ist der Dienst der Heiligen? Ich freue mich, dass du fragst. Markus Evangelium Kapitel 16. Jesus gibt uns den Auftrag hier. Markus Evangelium Kapitel 16, das ist das letzte Kapitel des Markus Evangeliums und das ist kurz bevor Jesus in den Himmel geht. Das ist einer der letzten Verse und hier richtet er seine Worte an seine Nachfolger, an die, die er 3 Jahre lang trainiert hat, die mit ihm gegangen sind, die ihn erlebt haben, die Gott durch ihn erlebt haben und gefunden haben. Was sagt er zu ihnen? Markus Evangelium Kapitel 16, Vers 15, da heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin. Gehstruktur. Ja? Nicht wartet, bis sie zu euch kommen, sondern geht hin. Geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Predigt das Evangelium. Verkündigt das Evangelium. Du sagst, ja, ich lebe das Evangelium. Leute sollen ja an meinem Verhalten sehen, dass ich zu Jesus gehöre. Okay, und wie viele Leute sind bis jetzt dadurch errettet worden, so in den letzten Monaten, in den letzten Jahren? Natürlich soll unser Leben, unsere Beziehung zu ihm widerspiegeln. Aber errettet werden Menschen dadurch, dass sie das Evangelium hören. Mein Leben kann ein Anstoß sein, dass sie anfangen, mich zu fragen. Und es sollte ein Anlass sein, dass sie anfangen, mich zu fragen. Aber wir warten auf diese Gelegenheiten und wir suchen diese Gelegenheiten, wo wir das Evangelium weitergeben können. Schon wieder so ein frommer Begriff. Evangelium. Ja, Jesus hat es gesagt, predigt, das heißt verkündigt, proklamiert das Evangelium. Das Wort Evangelium ist ein griechisches Wort mit einer ganz einfachen Übersetzung. Es bedeutet gute Nachricht. Gute Nachricht, frohe Botschaft. Was ist die gute Nachricht? Paulus schreibt, dass Gott uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Die gute Nachricht ist, Gott ist nicht mehr sauer auf dich. Du musst keine Angst haben vor Gott. Ja, du hast gesündigt, ja, du hast versagt und du bist deswegen getrennt von Gott. Aber du musst nicht länger getrennt sein von ihm, weil Jesus deine Strafe getragen hat. Weil Jesus den gesamten Fluch, die gesamte Konsequenz aller Sünde aller Menschen auf sich genommen hat. Deswegen kannst du frei sein davon. Du musst nicht länger unter diesem Fluch leben. Du musst nicht länger als Weise leben. Ja, am Ende sind wir doch alle allein. Am Ende ist sich doch jeder selbst der Nächste. Das ist die gute Nachricht. Jesus hat von sich selber gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, um das Evangelium zu verkünden den Armen. Das heißt, gute Botschaft zu verkündigen für Arme. Was sind Arme? Arme sind Menschen, die einen Mangel haben, die eine Not haben. Wir assoziieren das sofort auf den finanziellen Bereich, aber das ist, es gibt viel mehr Nöte, es gibt viel mehr Mangel. Was ist eine gute Botschaft? Was ist eine gute Nachricht für Arme? Ach ja, du Arme, wir haben Mitleid mit dir. Kann ich mir nichts dafür kaufen. Und Carina auch nicht. Eine gute Botschaft für Arme ist, deiner Not kann begegnet werden. Deinem Mangel kann abgeholfen werden. Ja? Du musst nicht länger in dieser Not leben. Du musst nicht länger in diesem Mangel leben. Du kannst Freiheit haben davon. Das ist das Evangelium. Ja? Das Evangelium ist nicht, oh, ändere dich oder du kommst in die Hölle. Das ist keine gute Nachricht. Natürlich tun wir nicht unsere Botschaft so mit Zuckerguss verzieren. Wir sagen die Wahrheit. Die Hölle ist real, die Hölle ist echt. Die Hölle ist ein realer Ort. Aber die gute Botschaft ist, du musst da nicht hingehen. Jesus hat die Strafe für dich bezahlt. Du bist errettet von der Hölle. Wenn du diese Errettung annimmst, wenn du diese Errettung ergreifst, wenn du diese Gnade ergreifst, du kannst frei sein davon. So, unser Auftrag ist verkündigt das Evangelium. Als Gedankenstützen haben wir diese vier Bilder hier aufgehängt. Und ich werde heute da nicht so viel dazu sagen. Vielleicht machen wir es bei anderer Gelegenheit. Aber diese vier Bilder symbolisieren das Evangelium. Das erste Bild ist das Herz. Was ist das Herz? Liebe. Gott liebt dich. Gott ist für dich. Er ist nicht sauer auf dich. Er hat einen guten Plan für dich. Er hat gute Gedanken für dich. Er stößt dich nicht weg, sondern er will dich. Das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt, das ist das Geteilt-Durch-Zeichen. Trennung, Teilung. Der zweite Fakt ist, wir sind getrennt von Gott. Wir sind getrennt von Gott durch unsere Sünde, durch unser Versagen, durch unsere Schuld. Wir können dieses Leben nicht erreichen. Wir können diese Segnungen, die Gott uns anbietet, nicht von uns aus erarbeiten. Wir können nicht so, wie wir sind, zu Gott kommen. Wir sind getrennt von ihm durch unsere Schuld, durch unsere Sünde. Es erfordert Demut, diesen Fakt anzunehmen, zu akzeptieren. Das dritte Bild ist das Kreuz. Das Kreuz bedeutet, Jesus Christus hat stellvertretend die Strafe, die Konsequenz für all unsere Sünde, für all unsere Fehler, für all unser Versagen auf sich genommen. Durch ihn können wir zu Gott kommen. Ja, wie wir gelesen haben, oder wie wir lesen können im Johannesevangelium Kapitel 1, die Stelle habe ich vorhin zitiert, denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Durch ihn können wir zu Gott kommen. Er sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das bedeutet, wir kommen zum Vater durch ihn. Jeder kann zum Vater kommen durch ihn. Das ist das Kreuz. Das Kreuz ist die Lösung für die Trennung, ist die Antwort für die Trennung. Aber das Ganze endet mit einem Fragezeichen. Was ist das Fragezeichen? Das Fragezeichen ist, wie wirst du dich entscheiden? Wie wirst du dich entscheiden? Gott stülpt dir diese Vergebung nicht über. Niemand wird in den Himmel gekidnappt. Ja? Niemand wird in den Himmel gekidnappt. Erlösung ist ein Geschenk. Das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, ist ein Geschenk. Ein Geschenk können wir uns nicht verdienen, ein Geschenk können wir nicht erarbeiten, aber ein Geschenk können wir annehmen oder ablehnen. Das sind die zwei Optionen, die wir haben. Wie wirst du dich entscheiden? Dieses Fragezeichen. Das ist die Botschaft des Evangeliums in vier einfachen Schritten, in vier einfachen Fakten zusammengefasst. Das Ganze könnten wir jetzt mit ganz vielen Bibelstellen untermauern. Aber das ist gar nicht unbedingt notwendig. Wir müssen nicht andere immer beeindrucken mit unserem Bibelwissen. Das ist das Evangelium. Und das Evangelium ist noch mehr als das. In Matthäus 10, Vers 8, da gibt Jesus seinen Nachfolgern folgenden Auftrag. Er sagt, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das heißt, Gott rüstet uns nicht nur aus mit einer Botschaft, sondern er rüstet uns aus mit einer Kraft, um diese Botschaft zu demonstrieren. Heilung und Befreiung. Und auch das ist wieder der Auftrag an seine Nachfolger, an seine Jünger. Das ist Teil des Dienstes. Es ist Teil des Dienstes. Und jetzt nochmal zur Erinnerung, falls wir es schon wieder vergessen haben. Wer tut den Dienst? Ja, die Heiligen. Ach, du hast ein gesundheitliches Problem. Ach, du leidest unter einem Zwang. Geh zum Pastor, der betet für dich. Und wenn dann nichts passiert, dann warte, bis ein ganz speziell gesalbter Mann Gottes in unsere Gemeinde kommt. Oder fahr zu dieser Konferenz und da ist dann ein Prophet oder ein Apostel und den lässt du dann für dich beten. Nun, nichts gegen den Dienst von Aposteln und Propheten, wenn sie echt sind, wenn sie wirklich von Gott gerufen sind und sich nicht einfach nur selber ein Etikett aufgeklebt haben. Aber wir sind berufen, jeder Gläubige, jeder Nachfolger ist berufen, dieses Werk des Dienstes zu tun. Du sollst Kranke heilen. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Du sollst die Kranken heilen. Ja? Und Dämonen austreiben. Und alles, was noch dazugehört. Und die Toten auferwecken. Wow! Das ist, was wir machen wollen. Das ist, was wir sind. Aber wisst ihr was? Unser Auftrag ist noch größer. Da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Also, wir haben gesagt, Matthäus 16, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Gehstruktur. Wenn wir zu Matthäus 28 gehen, da wird die gleiche Situation beschrieben, aber da wird noch ein bisschen mehr erwähnt. Da wird noch ein bisschen mehr erwähnt. Schau, wenn wir sagen, okay, wir verkündigen das Evangelium, das heißt, ich spreche mit meinem Kollegen, der sagt, er hat gerade Rückenschmerzen. Ich sage, weißt du was, ich kann einfach für dich beten, dann gehen deine Rückenschmerzen weg. Und er sagt, echt? Sag ich, ja. Und dann bete ich für ihn und er sagt, wow, was ist denn jetzt los? Ist plötzlich alles weg, alles gut. Super, wie kommt das? Ich sage, es war Jesus, lass mich dir von ihm erzählen. Und dann erkläre ich ihm diese vier Punkte. Und dann kommen wir zum Fragezeichen und ich sage, wie wirst du dich entscheiden? Und er sagt, wow, diesen Jesus möchte ich kennenlernen, den möchte ich annehmen, ich möchte ihn einladen, in mein Leben zu kommen. Ich glaube, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er tatsächlich für meine Schuld gestorben ist. Und dann beten wir zusammen. Dann könnte man sagen, okay, das war's jetzt, Häkchen dran, erledigt. Nächster Fall. Aber das ist nur Teil des Auftrags. Lasst uns in Matthäus Evangelium Kapitel 28 schauen. Passt auf, Matthäus 28, ich lese ab Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist übrigens eine ganz interessante Aussage. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und was sagt er als nächstes? Geht nun hin. Eigentlich müsste man sagen, Mensch Jesus, du hast alle Macht im Himmel auf Erden, warum gehst du nicht hin? Aber schau, er teilt diese Autorität mit uns. Er teilt diese Macht mit uns. Er delegiert das an uns. Deswegen sagt er, ihr geht jetzt hin in dieser Macht, in dieser Autorität, in diesem Auftrag. Ich habe das erworben und ich delegiere das an euch. Und hier haben wir wieder als erstes dieses Wort geh, Geh-Struktur. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist der Auftrag, so wie ihn uns Matthäus hier beschreibt. Macht alle Nationen zu Jüngern. So, das heißt, wenn jemand sagt, okay, Herr Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr, dann ist das nur der Anfang dieses Jüngerschaftsprozesses. Und das Werk des Dienstes, zu dem wir berufen sind, alle, ist es, Menschen zu Jüngern zu machen, Menschen zu Nachfolgern Jesus zu machen. Lasst uns mal schauen, wie es weitergeht. Macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn das der Auftrag ist, geht und macht zu Jüngern alle Völker, dann gilt dieser Auftrag uns. Wir sind in Suhl, in Südthüringen. Gehören die Thüringer zu allen Völkern? Ja, und die Franken auch. Dann bedeutet das, ist der Auftrag als erstes für uns, geht und macht Suhler zu Jüngern, macht sie zu meinen Nachfolgern. Geht und macht Südthüringer und Nordfranken zu Jüngern, macht sie zu Nachfolgern. Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel. Und wie setzen wir das um? Wie setzen wir das ganz praktisch um? Als freikristliche Gemeinde Suhl. Wie geht das? Okay, ich habe jetzt verstanden, ich bin in den Dienst berufen, nicht nur der Pastor, ich auch. Okay, ich habe verstanden, ich soll das Evangelium weitergeben, ich soll Menschen zu Jüngern machen. Aber wie geht das? Jesus gibt uns schon einen ganz wichtigen Clou, er sagt, lehrt sie. Lehrt sie. Wenn wir Lehre hören, denken wir an Schule. Manchmal haben wir da keine so angenehme Erinnerung dran. Ja, Gott, lass es schnell vorbei sein. Ja, das war die Zeit, wo meine Uhr am langsamsten ging. Ja, du sitzt da, der Lehrer erzählt irgendwas und denkst, jetzt ist bestimmt eine Viertelstunde vergangen, seit ich das letzte Mal auf die Uhr geschaut habe. Und du guckst auf deine Uhr und auf die Uhr sind gerade mal 2 Minuten vergangen. Und du denkst, ist sie stehen geblieben oder was ist hier los? Weißt du, das ist manchmal ein komisches, ein falsches Konzept, was wir auch von Lehre haben. Und hier sind wir wieder bei Hannah. Ja, ja, Hannah muss ständig Sachen lernen. Und es ist nicht so, dass Chris und Maru zu Hause einen Unterrichtsraum haben, ja, mit so einer Tafel und einer Bank. Hannah setzt sich hin und sagt, okay, Hannah, wir erklären dir das jetzt, wie man mit Besteck isst. Schau, ich habe deine Folie vorbereitet, ja, wie man einen Löffel benutzt, wie man aufrecht sich hinsetzt, wie man krabbelt, wie man geht. Da haben wir jetzt hier so ein Buch, dann liest du mal Seite 23 bis 48 und da wird genau beschrieben, wie man aufrecht geht als menschliches Wesen. Wie funktioniert das? Als erstes sieht Hannah, dass ihre Eltern einen Löffel benutzen, dass ihre Eltern Besteck benutzen. Und irgendwann kommt sie dann auf die Idee, aha, so geht das. Und dann probiert sie das dann auch mal, irgendwann. Ich weiß nicht, jetzt noch nicht, aber keine Ahnung. Ja? So, das heißt, Lehre und Lernen hat ganz viel mit Beispiel zu tun, mit Zeigen, wie Sachen funktionieren. Natürlich erklären wir auch. Wir erklären und wir zeigen. Das ist gemeint, wenn Jesus sagt, lehrt sie. Lehrt sie. Wie machen wir das ganz konkret? Wie machen wir das ganz konkret? Es ist gut, dass du fragst. Darüber werde ich in meiner nächsten Predigt sprechen, sehr wahrscheinlich. Und das ist nicht nächste Woche, da ist Pastor Markus Rex da, das wird auch richtig gut, verspreche ich euch. Aber dann in 2 Wochen, wenn der Herr mich nicht anders leitet, werden wir diese Frage beantworten. Wie machen wir das als Gemeinde ganz konkret? Ganz konkret. Wir werden so konkret sein, dass du verstehen kannst, was wäre jetzt mein nächster Schritt? Wie kann ich das ganz praktisch umsetzen? Lasst mich euch einen letzten Vers zeigen zum Thema Jüngerschaft. Und dann machen wir Schluss für heute. Lukas Evangelium Kapitel 6. Lukas 6. Ja, das ist das Zeichen, dass gleich Schluss ist. Lukas 6. Lukas 6, Vers 40. Das sagt Jesus Folgendes. Schau, das ist, damit wir Jüngerschaft verstehen. Jesus sagt, geht und macht zu Jüngern alle Völker. Okay, Jesus, aber was bedeutet das? Wie macht man das? Pass auf, Jesus sagt hier Folgendes. Ein Jünger, ich bin bei Lukas 6, Vers 40. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Klar, verständlich. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. So, was ist also Jüngerschaft? Es ist Reproduktion. Du sagst, ja, das ist ein uraltes Konzept, das gibt es ja heute überhaupt nicht mehr. Weißt du was? Die allermeisten von euch hatten damit in der Vergangenheit zu tun. Denn jede Lehre, jede Lehrausbildung folgt genau diesem Konzept. Ja? Ausbildungstag Nummer 1. Ja? Jemand möchte Werkzeugmacher werden. Das ist so ein traditioneller Beruf hier in unserer Gegend. Ja, jemand möchte Werkzeugmacher werden. Der kommt, der hat null Ahnung. Ja, dann kriegt er erstmal ein paar Arbeitsschuhe, vielleicht einen Arbeitsanzug und eine Arbeitsschutzbelehrung. Wir sind ja in Deutschland, ja, erstmal 2 Stunden Arbeitsschutzbelehrung. So, und dann geht's los. Okay, pass auf, das ist eine Feile. Das ist ein Stück Metall, das bearbeiten wir. Ja? Das Metall hat hier eine ganz unebene Oberfläche oder es ist einfach nicht das richtige Maß. Und dann nimmst du die Feile, beziehungsweise du nimmst erstmal das Stück Metall. Nein, du hältst das nicht in der Hand und fiddelst also drüber. Du spannst es in einen Schraubstock ein. Ja? Und dann erklären wir, wie ein Schraubstock funktioniert. Ja, so ist es also erklären. Ja? Und dann ist es zeigen. Und dann geben wir dem Lehrling die Feile in der Hand. Und der versucht das genau so zu machen, wie der Meister gerade gezeigt hat. Und am ersten Tag wird das noch nicht so funktionieren. Ja, das wird, ja genau, das wird rund eventuell. Das wird nicht so exakt, wie der Meister das gesagt hat. Als der Meister das gemacht hat, sagt er, das ist ganz einfach aus. Oh, gib mir die Feile her, das kriegen wir hin, ja. Ja, es sah so einfach aus, als der Meister das gemacht hat. Aber dann stellen wir fest, das ist ganz so einfach ist es doch nicht. Wir müssen üben, wir müssen trainieren. Und am nächsten Tag kommt das Nächste. Weißt du, das ist Jüngerschaft. Und wenn derjenige, der die Ausbildung macht, sich auf diesen Prozess einlässt und dann auch mal da durchgeht und die Zähne zusammenbeißt, wenn es vielleicht hart wird, wenn es unangenehm wird, wenn die Erfolge sich nicht sofort einstellen, wenn er da dran bleibt, dann wird eines Tages, idealerweise nach 3,5 Jahren, das so passieren, wie das hier beschrieben ist, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Das heißt, ja, nach 3,5 Jahren, dann weiß ich, wie man feilt, ich weiß, wie man bohrt und nicht nur das, ich weiß, wie man eine Drehmaschine bedient, wie man eine Fräsmaschine bedient. Vielleicht sogar, wie man eine CNC-Programmierung macht. So, okay, du sagst, ja gut, aber der ist noch nicht so gut wie der Meister. Aber grundsätzlich kann er erstmal alles, was es an Arbeitsaufgaben da in dieser Firma oder in diesem Beruf, besser gesagt, zu erledigen gibt. Das ist Jüngerschaft. Reproduktion. Reproduktion. Und wir sollen Leuten zu Jüngern machen. Du sagst, ja, es gibt ja so vieles, was ich selber noch nicht kann. Okay, dann sei gleichzeitig auch in diesem Jüngerschaftsprozess in der anderen Richtung und lerne, finde jemanden, der dir Sachen zeigt. Finde jemanden, der dir Sachen erklärt, finde jemanden, der dir Sachen vormacht und dann tue sie. Nicht kompliziert, oder? Das ist, was Jüngerschaft ist. Das ist, wozu wir berufen sind. So. An der Stelle mache ich Schluss für heute. Das nächste Mal erzähle ich euch darüber, wie wir das ganz, ganz konkret umsetzen können, ja, als Gemeinde. Und ich erzähle euch, wovon ich träume. Was der Traum meines Herzens ist für diese Gemeinde. Und ich glaube, dass das nicht nur mein Traum ist, sondern ich glaube, dass es Gottes Traum ist. Und ich kann dir schon so viel verraten. Mein Traum ist nicht, den Raum voll zu kriegen. Mein Traum ist nicht, eine Gemeinde mit 500 Leuten zu bauen oder mit 1000 Leuten. Mein Traum ist nicht, irgendwann mal den großen Saal im CCS zu füllen, dass wir dort mal Gottesdienst machen. Ich finde das nicht verkehrt. Ich glaube sogar, dass es passieren wird. Ja? Aber das ist nicht mein Traum. Was wirklich mein Traum ist, verrate ich euch dann wahrscheinlich in 2 Wochen. Okay? Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir. Danke, dass du hier bist durch deinen Geist. Danke, dass du zu uns geredet hast. Danke, Herr, dass du uns errettet hast, dass wir deine Kinder sein dürfen, durch deine Gnade, durch den Tod unseres Herrn Jesus Christus und durch seine Auferstehung, dass wir Teil deines Reiches sein dürfen, Herr. Und Herr, wir erkennen heute neu, was das bedeutet, was das beinhaltet. Wir erkennen heute neu, wozu wir berufen sind. Wir erkennen heute neu, dass es nicht unser Ziel ist, es die Plätze zu füllen. Dass es nicht unser Ziel ist, eine Konsumentenkultur zu etablieren und zu fördern. Sondern Herr, wir wollen eine Dienstkultur etablieren und fördern. Wir wollen diesem Auftrag folgen, den du uns gegeben hast, dein Evangelium zu verkündigen und Menschen zu Jüngern zu machen. Menschen zu deinen Nachfolgern zu machen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns dazu berufen hast, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns mit hineinnimmst in dieses Abenteuer. Und ich danke dir dafür, dass du uns Gelegenheiten gibst, dir zu vertrauen, Herr. Denn wir können das nicht aus uns selbst raus. Wir können das nicht aus unserer eigenen Kraft. Unsere eigene Fähigkeit, Herr, ist so begrenzt, ist so klein. Aber weil du in uns bist, ist alles möglich. Du befähigst uns. Du rüstest uns aus. Du hast uns schon ausgerüstet. Herr, öffne unsere Augen, lass uns das erkennen, lass uns das sehen. Vergib uns, wo wir Worte des Unglaubens gesprochen haben. Wo wir dieser Lüge auf den Leim gegangen sind, dass wir nicht fähig sind, dass wir nicht können, dass wir nicht in der Lage sind. Weil wir nicht deinem Wort geglaubt haben, weil wir nicht deiner Kraft vertraut haben, weil wir nicht unsere Zuversicht gesetzt haben auf deine Gegenwart in uns, Herr. Und wir wenden uns heute dir neu zu und wir sagen, danke, dass du in uns bist, Herr. Danke, dass du in uns bist. Danke, dass du in uns lebst, Herr. Wir sind nicht das, was diese Welt braucht, aber du in uns, das ist das, was diese Welt braucht. Das ist das, wonach diese Welt sich sehnt. Und Vater, ich bitte dich, dass das mehr und mehr und mehr und mehr sichtbar wird, Herr. Sichtbar wird in dieser Stadt, sichtbar wird in dieser Region. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du das bewirkst. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für diese Botschaft. Ich danke dir für den weiteren Schritt, den wir heute gegangen sind, in die richtige Richtung, Herr. Alle Ehre sei dir. Halleluja. Amen. Amen.